Okay. Richtig Kohle machen.
Ja. Super.
Okay, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Ja. Also, ja, wir können starten und dann würde ich einfach loslegen.
Oder das Intro müsstest ja, willst du dann später?
Ja, das Intro okay. Hören die ja dann nicht, deswegen okay. Ist es blöd.
Alles klar.
Okay, gut. Ihr nehmt auch auf, oder? Mhm.
Mm.
Krass. Ja gut, das ist halt der Bakterien- und Virenherd da, ne? Auf der Wiesen. Ja. Okay, da würde ich sagen, wir fangen an. Cool. Herzlich willkommen bei Schatzi Business, deinem Podcast für Gründertum. Nee, anders. Okay. Nochmal. Also herzlich willkommen bei Schatzi Business, deinem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Mir gegenüber sitzt wie immer meine Frau, die Edina. Hallo.
Hallo.
Und ja, wie immer lassen wir euch an unserem Leben teilhaben. Wir ja, nehmen euch mit auf unsere Reise durchs Unternehmertum. Wir haben ja, wie ihr bereits wissen solltet, von den letzten Folgen insgesamt 3 Geschäfte oder Businesses, die wir betreuen. Einmal Hochzeitsplanung und Traurednern.
Das hast du aber schön gesagt, betreuen.
Okay, aber darum geht es heute tatsächlich nicht, sondern wir hören es schon im Hintergrund. Wir haben heute 2 Gäste da. Einmal Servus nach München zu Lukas und einmal Moin zu Yannick nach Hamburg. Grüßt euch.
Servus.
Moin, hi. Hallo, ihr zwei.
Hi, ja, ihr seid 2 Gäste, die wir dabei haben. Ist ja ein Pärchen-Podcast, von daher, ihr seid aber keine privaten Pärchen.
Aufpassen,
nee, Gerüchte, nicht, dass ich wüsste.
Die verbreiten sich sehr schnell.
Sehr gut. Na, ihr seid ja beruflich zusammen. Ihr macht nämlich beide den Freelancer-Podcast zusammen.
Genau.
Ja.
Seit fast 2 Jahren jetzt, ne, Lukas? 2 Jahre?
Ja, ist witzig. Ist, ja, tatsächlich 2 Jahre mit der Rolle. Ja. Ziemlich genau.
Ach krass, so lange schon. Wie viele Folgen?
Das ist immer nicht so spannend.
Ein bisschen 89 oder so? Ja,
also wir haben die 100 noch nicht geknackt, aber steht an.
Nee.
Okay. Ja, ja, cool. Dann lasst uns da doch einfach mal ganz kurz einsteigen. Stellt euch doch mal vor und danach gehen wir dann zum Podcast, würde ich sagen.
Ja, Lukas, fang
so
du an.
Podcast.
Genau.
Also gut, ja, also Lukas, der Name so, das ist mittlerweile bekannt. Ich habe damals angefangen, vor, glaube ich, 7 Jahren als Webdesigner im Freelancer-Bereich und habe dann ein Webprojekt umgesetzt, auch mit anderen Freelancern immer zusammen, also so in einer Teamkonstellation. Und ja, habe das jetzt ewig lang gemacht, habe mich dann irgendwie so eher zum Projektmanager entwickelt und mache mittlerweile hauptsächlich auch, also tatsächlich im Freelancer-Alltag immer den Freelancer-Podcast. Habe da jahrelang Erfahrung gesammelt und es macht riesen Spaß, so mal einfach so rumzudümpeln. Ist immer witzig zu sehen, was dabei rauskommt.
Lukas, ich habe ein paar Bilder von dir gesehen.
Oh.
Ein ganz hübsches Kerlchen. Aber wie alt bist du denn? Du siehst jung aus, ja, dafür, dass du schon so viel Erfahrung mitbringst.
Die Bilder sind auch alle grauenvoll alt. Ich krieg es wirklich nicht hin, zu einem Fotografen zu gehen. Das ist mir so wahnsinnig unwichtig, dass es einfach keine Zeit hat in meinem Terminplan. Und die Bilder sind alle so entstanden, da war ich, glaube ich, gut, da war ich immerhin schon 20 oder so, oder 19 oder so. Aber gut, ich bin jetzt mittlerweile 23, ich habe auch relativ früh angefangen, ich habe mit 17 angefangen damals zu freelancen.
Ja, also du bist mittlerweile, du bist erst 23?
Ja.
Wow.
Dankeschön. Naja, also ich habe wirklich mega früh angefangen und ich bin ja auch immer das böse Beispiel im Freelancer-Podcast. Ich habe ja alles, was man nicht machen sollte, erstmal gemacht. Also sowas wie, also Steuern, das war erstmal eine ganz andere Thematik, das kannte ich noch nicht, das habe ich irgendwie erst so nach einem Jahr gecheckt, als mich das Finanzamt gefragt hat, ob ich mal Steuern zahlen möchte. also oder Umsatzsteuer, alle Rechnungen, alles, was man eigentlich machen sollte, habe ich alles erstmal verkackt, aber dementsprechend habe ich natürlich viel Erfahrung gesammelt im Alltag, ja. Weil man muss es ja irgendwie mal lernen und dann mittlerweile kenne ich den ganzen Spaß so ein bisschen. Genau, der Yannick hat ja vor mir angefangen, muss man sagen. Yannick war ja schon fleißiger vor mir.
Im Ernst? Yannick, erzähl.
Ja, ich habe, also ist die Frage, wann man diesen Anfang definiert. Ne? Ich habe auf jeden Fall recht früh angefangen, meiner Tätigkeit nachzugehen, die ich als Freelancer auch heute noch mache, also das Web entwickeln. Das fing tatsächlich schon mit 12 an. Aber das so ein bisschen dann eher so, man liest sich ein, baut mal so eine erste Website, macht mal ein bisschen, experimentiert einfach ein bisschen rum aus Neugier. Und ja, dann kam so, weiß ich nicht, mit 14, 15 mal auch Auftraggeber, die dann irgendwie für ein kleines Geld, ich glaube, ich habe mir damals irgendwie ein iPhone davon finanziert über den ersten Auftrag. Das war dann ganz stolz, so direkt mit 15 konnte man sich selber dann mal so ein Handy kaufen, ohne Taschengeld oder sowas. Und cool. Ja, das waren so die ersten Aufträge, mit denen ich so in Berührung gekommen bin. Und fortan dann immer Freelancer-Aufträge gemacht im Frontend-Bereich, Web-Frontend. Dann eine Ausbildung gemacht, also das Ganze nochmal wirklich gelernt, nicht nur dieses Learning.
Du warst Freelancer, bevor du die Ausbildung begonnen hast?
Ja, kann man sagen. Also nicht so bezahlt wie Freelancer, aber so, dass man sich als Teenager eben dann so sein iPhone konnte. Genau, dass man sich eben gut neben der Schule und so ein bisschen finanzieren konnte. Und ja, dann halt natürlich nochmal eine Ausbildung gemacht, um das eben auch wirklich zu lernen, um auch wirklich nochmal aus, man lernt ja, wenn man übers Internet lernt, auch viel veraltete Sachen, weil die Seiten leider nicht immer ein Datum haben und das Wissen nicht immer aktuell ist. Aber in der Ausbildung hat man dann nochmal die Expertise aus ja, fachmännischer Hand bekommen.
Und bist du von der Ausbildung dann direkt wieder ins Freelancer-Sein gewechselt?
Ich habe während der Ausbildung schon mit meinem Mitgründer Sebastian ein kleines Startup gegründet. Wir haben da Freelancer vermittelt. Das hieß Dev to Tech. Da haben wir, so heißt die Firma auch heute noch. Da haben wir quasi keine Umbenennung gemacht. Und da haben wir Freelancer im Bereich, also das, was ich gemacht habe, Schule während der Schule freelancen. Diese Freelancer, also in diesem Preisbereich und diesem Kenntnisbereich, die haben wir an ja, interessierte Startups und ja, so kleine Firmen, so eine Ein-Mann-Betriebe, die sich eh nicht viel dann leisten können, oft vermittelt. Und das lief ganz gut, aber wir hatten immer das Problem, dass man so auf zwei Seiten skalieren muss. Also einerseits musst du die Auftraggeber ranholen und wenn du dann mal genug Auftraggeber hast, dann fehlen die Freelancer und das ist immer so, man zieht an der einen Seite und dann ist auf der anderen wieder zu wenig da und das war uns zu stressig dann irgendwann.
Und dann?
Und dann habe ich meine Ausbildung beendet, bin dann von dem Betrieb weg und habe gesagt, jetzt möchte ich gerne mal in Vollzeit was probieren, selbstständig zu machen, weil vorher war ja immer dann die Schule oder halt die Ausbildung da und habe dann, wir haben uns dann entschieden, dass wir Dev2Tech nicht weitermachen, weil eben diese Skalierungssache so ein bisschen nervig war und wir da nicht das, dadurch, dass wir kein Kapital ranholen wollten, um da jetzt die große Offensive zu starten und diese Skalierung auch so durchzuziehen, haben wir uns ein Geschäftsmodell gesucht, was man eben auch ohne Fremdkapital stemmen kann. Und wir haben gedacht, was können wir gut? Wir sind im Freelancertum irgendwie zu Hause. Ja. Wir kennen durch diese ganzen Projekte, die wir darüber vermittelt haben, diese ganzen Arbeitsschritte so gut und wissen auch, woran Projekte scheitern, was so die Bedürfnisse von Freelancern sind. Und haben uns dann überlegt, dass wir eine Business-Software für Freelancer entwickeln, die eben diese ganzen Aspekte, die nerven, also oder was man als Freelancer auch nicht unbedingt kann, wenn man startet, unter einen Hut bringt und diesen administrativen Aufwand ja, minimiert.
Und das ist Goodlands, ne?
Genau, das ist Goodlands und das machen wir jetzt seit 2 Jahren sozusagen, dass es dann auch wirklich als Produkt draußen ist und 1 Jahr Entwicklung, also 3 Jahre streng genommen.
Ja, aber jetzt sind wir schon mitten im Thema drin. Bist du denn da jetzt Vollzeit drin oder bist du noch Freelancer? Oder wie sind da so die prozentualen Verteilungen?
Also Vollzeit nicht. Ich bin auch noch Freelancer, aber sagen wir mal so weniger als 1/3 ist Freelancing und der Rest ist Goodlands. Wir haben bis heute keine Bemühungen unternommen, irgendwie an Fremdkapital zu kommen, also sei es jetzt irgendwie ein Kredit oder jetzt Investoren, was ja so der klassische Startup-Weg irgendwie ist, sondern wir finden es irgendwie charmanter, das so selber zu skalieren und es muss jetzt auch nicht so dieses sofort groß Wachstum, wie es eigentlich ja üblich ist, also Startups werden ja eigentlich schnell gemästet, sollen sehr schnell groß werden und dann will man möglichst schnell irgendwie den Exit hinlegen. Das ist jetzt nicht so unsere Strategie, sondern ist schon alles eher langfristig ausgelegt, was man auch vielleicht am Podcast und diesen ganzen drumherum Sachen sieht, die wir machen.
Ja. Und Yannick, wie alt bist du?
Ich bin 22, also ich bin noch viel 22.
Also meine Frage, als du die sich mir gestellt hat, als du sagtest, ich war 12, als du damit angefangen hast, ja, wie war, also freundschaftsmäßig, wie wart ihr unterwegs als Kinder? Was für eine Kindheit habt ihr?
Was für Menschen sind wir? Sind wir eingeschlossene Menschen?
Wurde uns geraubt.
Okay. So typische ITler-Kellerkinder stellt sich die Idee jetzt gerade vor.
Wahnsinn. Wie kommt es, dass ihr schon so früh etwas gewagt habt, was manche Menschen noch nicht mal irgendwie mit Anfang 30 wagen? Oder ich selbst bin sehr spät zum selbstständigen Menschen geworden, oder diese Idee hat sehr lange in mir gereift, und ihr habt da überhaupt gar keine Ängste, ihr seid einfach wild drauf los. Also mir scheint so, als hättet ihr überhaupt euch nie die Gedanken darüber gemacht, welche Gefahren so eine Selbstständigkeit mit sich bringt.
Das war auch immer alles Zufall tatsächlich. Also die Geschichte, ich wollte eigentlich immer Anwalt werden, das muss man dazu sagen. Ich wollte immer Anwalt werden. Meine halbe Familie sind Anwälte, das war immer relativ praktisch für verschiedene Situationen, aber keine Ahnung. Und dann bin ich aber irgendwann, wir haben halt immer, also Janik und ich hatten halt immer irgendwelche Projekte, die wir halt so gemacht haben, im Privaten auch. Also halt irgendwelche Minecraft-Server halt irgendwie administriert oder irgendwas. Und bei mir war es wirklich so, dass ich irgendwann gesagt habe, hatte ich halt so Minecraft-Server, also klar, ich war ja irgendwie, hab da immer gespielt, weil ich habe dann irgendwie meinen Realschulabschluss gerade abgeschlossen gehabt. Und da hatte ich ja massiv viel Zeit. Und dann habe ich das irgendwie alles gemacht. Und dann wollte ich eine Website dazu machen. Und dann habe ich halt irgendwie versucht, diese Website hinzukriegen, und bin natürlich krass daran gescheitert. War auch hart und so, alles. Also, und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ich muss es lernen. Und habe damals irgendwie sowieso schon so ein bisschen Programmierung, bin ich so ein bisschen in Berührung gekommen und fand es irgendwie ganz cool. Und dann bin ich halt irgendwann in der Anwaltskanzlei gewesen, zu einem Praktikum. Und dann kam ein Anwalt rein, hat gefragt, möchte jemand lernen, wie man Websites programmiert? Und dann habe ich wahrscheinlich natürlich da so, ja, natürlich,
hallo,
super,
klar,
perfekt. Und die habe ich als ersten Kunden übernommen. Es gab also nie diese Überlegung, macht man es oder macht man es nicht, sondern es gab quasi immer nur die Chancen, was zu tun, was halt einfach viel mehr Spaß macht. Also ich habe dann in der Kanzlei, habe dann irgendwie so 700 € Marketingbudget pro Tag verwaltet für Google Ads. Das war halt einfach, das waren alles so Dimensionen, die kannte man noch gar nicht. So, die waren einfach so beeindruckend, wenn man das macht, und hat mega Spaß gemacht. Und dann sich einfach reinzustürzen, das macht halt, also wir haben halt nie überlegt, so okay, was bedeutet das? Und haben es einfach erstmal gemacht, haben geschaut, also ich zumindest habe geschaut, wo es endet, und habe mich dann um das nächste Problem gekümmert, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. So,
okay. Ja, schön, dass ihr auch die Chancen auch gesehen habt und auch mitgegangen seid. Hätte ja einfach irgendwie die Chance hätte da sein können, man verschließt die Augen und traut sich nicht. Super, finde ich klasse.
Ich glaube, man muss da schon auf jeden Fall so ein bisschen Mut im Blut haben, sage ich mal. Also wenn man nämlich selbst, also ich denke, manche Menschen haben so eine Chance, aber denken sich, nee, manchmal lieber nicht, irgendwie lieber, keine Ahnung, Fanjob, Zeitung austragen, da habe ich sicher meine, keine Ahnung, 50 € jeden Sonntag oder sowas. Würdet ihr von euch sagen, ihr seid mutig oder risikofreudig?
Ja, definitiv, ich liebe Risiko. Das ist richtig schlimm geworden, ist schon fast eine Krankheit.
Also. Ja, jein, also ja, schon, auch. Aber ich glaube, man sieht so ein bisschen an dem, was ich bisher gemacht habe, dass ich schon, wenn es irgendwie möglich ist, einen Weg wähle, der ein bisschen kalkulierbarer ist. Also einfach, weil, na klar, ist es, ich weiß nicht, ob man das als so großes Risiko sehen will, wenn man jetzt Fremdkapital zum Beispiel holt, kommt natürlich darauf an, wenn du da jetzt einen Investoren hast, dann ist es ja eh nicht dein Geld, dann spielst du ja quasi mit dem Geld von jemand anders. Musst aber natürlich Rechenschaft ablegen über das, was du so machst. Ich finde es immer schön, wenn man, also man muss auf jeden Fall ein Risiko eingehen, aber man kann das ja minimieren, was man hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses smarte Risiko oder kalkulierte Risiko. Das finde ich immer schöner, als wenn man so sagt, okay, ich weiß, das ist jetzt sehr risikobehaftet, aber ich mache jetzt einfach den Schritt, weil ich sehr von diesem Gefühl, jetzt Unternehmer sein zu wollen, geprägt bin. Das ist auch, was wir Freelancern immer raten. Wenn Leute das machen wollen, springt nicht einfach ins kalte Wasser, sondern überlegt euch schon, dass ihr das gut aufstellt, vorher alles durchrechnet, und dann ist das Risiko eben viel kalkulierbarer.
Okay. Und an welchem Punkt seid ihr beiden aufeinander getroffen? Wie kam das?
Die Geschichte ist genial.
Ja?
Erzähl du sie, Lukas, weil das ist ja aus seiner Perspektive irgendwie so entstanden.
Also wir haben uns im Übrigen, ich glaube, erst nachdem wir ein halbes Jahr diesen Podcast hatten, haben wir zum ersten Mal live gesehen, muss man dazu sagen. Also wir haben
im Ernst?
Haben uns wirklich vorher nie live gesehen.
Habt ihr euch erkannt?
War schwierig am Anfang. Nee, also wir haben es tatsächlich auch nie über Skype oder so gesehen. Wir haben uns einfach immer nur per Telefon oder per Chat oder halt per Skype oder so unterhalten. Ja. Aber also wirklich nie so live gesehen. Also Yannick ist ja auch jemand, der hat ja nie eine Webcam. Also das ist ja schlichtweg bei ihm nie der Fall.
Na, damals hätte ich noch eine gehabt, jetzt ist, jetzt ist schon, okay, den Mac, den ich jetzt habe, ist keine mehr.
Nee, ich habe damals, als ich mein Team gegründet habe, habe ich eben, also klar, ich hatte ja immer nur Leute, die so alt waren wie ich. Ich habe die da alle so ein bisschen reingedrückt. Mhm. Habe irgendwie gesagt, Leute, wir machen jetzt viel, das ist viel cooler. Weil man halt auch deutlich mehr Geld verdient, weil, also klar, ich war halt auch noch Schüler und Student, das heißt ja keine Steuern. Also, ist, also da bist du ja, also sämtlichen Steuerzahlungen relativ weit raus. Und ich war ja auch nicht verpflichtet, mich zu ernähren, so wirklich. Also, ich habe es halt einfach alles als mein Geld verdient, so, womit ich halt dann feiern gehen kann oder ins Kino gehen kann. Und das war natürlich deutlich mehr, als ich halt bei Edeka verdient hätte oder so.
Klar.
Und habe dann versucht, dieses Team zu optimieren, habe gemerkt, wo es ein bisschen brenzlig wird. Mir fiel zum Beispiel auf, dass die Kundenkommunikation ein bisschen schwierig ist, das Projektmanagement fällt mir schwer am Anfang. Und habe dann über jemanden, mit dem ich irgendwie gezockt habe, der hatte ein Profilbild Support bei Dev2Tech. Und dann hat der mir irgendwann mal erzählt, was Dev2Tech ist. Und dann habe ich irgendwie mir das auch angeschaut, habe das mal durchgespielt und so weiter und so fort und habe dann Yannick damals, habe dem Dev2Tech-Team damals geschrieben, dass ich ein Konzept hätte für eine Kooperation, dass ich die Plattform mega interessant finde.
Und ganz kurz, also ihr habt euch praktisch beim Zocken kennengelernt, beim Online-Videospielen.
Nee. Tatsächlich nur jemanden, der bei Yannick im Support-Team gearbeitet hat. Also wirklich nur so irgendwie ganz, ganz riesen Umweg. Und dann habe ich den geschrieben und dann Yannick auch erstmal direkt zurückgeschrieben, so nö, kein Bock. Und kam dann aber.
Ja, so, hey komm, also jetzt übertreibst du aber auch. Ne? So krass war das jetzt auch.
Naja, zumindest.
Ich hab's begründet, glaube ich.
Kam er dann so irgendwie so, glaube ich, ein Jahr später wieder auf mich zu. Weil er
sich irgendwie daran erinnert hat. Okay, da ist schon eine Zeit vergangen.
Ja, ja, aber total. So, kam irgendwie dann auf mich zu, weil er sich daran erinnert hat, da war doch mal jemand. Und hat mich dann angeschrieben. Und dann kam es zustande. Da haben wir immer wieder Projekte zusammen umgesetzt, haben uns dann irgendwie. Eine wirklich gute Frage, wie wir das so. Ja, und zumindest irgendwann stand er halt da und hat gesagt, Lukas, ich hab Bock auf einen Podcast. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Podcast. Und dann, ja, so geht es seitdem.
Aber vielleicht nochmal kurz als Ergänzung. Ja. Das war so die Zeit, wo meine Ausbildung so in den letzten Zügen waren. Und wir haben da bei Dev2Tech gerade einen Relaunch vorbereitet. Und zu dem Zeitpunkt war halt so Kooperation das Letzte, woran man irgendwie gedacht hat, weil ist dann ja auch wieder Arbeit. Und da hat Lukas dann gerade zu diesem Zeitpunkt geschrieben und dann habe ich ihm, glaube ich, geantwortet, dass es aktuell nicht passt, aber
bei ihm kam nur, nö.
Genau. Genau, das ist immer die Seite, die das erzählt Lukas dann immer, wenn gefragt. ja, aber es war schon begründet, glaube ich, und dann habe ich mich aber daran erinnert und habe ihm, glaube ich, eine Mail geschrieben, als ich dann Vollzeit selbstständig war. Oder generell allem, was so auf der Strecke geblieben ist, als man eben nicht die Zeit hatte, diese ganzen Sachen anzugehen. Mhm. Die habe ich alle behalten, mich dran erinnert und dann eben, als ich die Zeit hatte, bin ich die angegangen.
Und warum gerade Podcast? Also das war ja vor 2 Jahren ein Medium, was vielleicht schon die eine oder andere Hochzeit hinter sich hatte und das eine oder andere Mal wieder als tot tituliert wurde. Und also Podcast ist ja jetzt erst irgendwie, also so von meinem Gefühl her, erst so seit einem halben Jahr so richtig in der Mitte angekommen?
Ich habe also gar nicht kalkuliert, was jetzt irgendwie, oh, das Medium erreicht viele Leute oder das ist jetzt total hip oder so, sondern ich bin selber leidenschaftlicher Podcast-Hörer, weil ich jeden Tag zur Ausbildung 1:30 fast gefahren bin und hin und zurück so 3 Stunden dann irgendwie. Und deswegen habe ich einfach so viel Zeit gehabt, Podcasts zu hören und habe dann wirklich ganze Folgen an einem Tag gehört und sowas, die dann da wirklich 2-3 Stunden mal ging. Und habe mir so gedacht, das ist ein gutes Medium, weil man über die Zeit, die man so einen Podcast hört, auch wirklich so eine Verbindung zu den Leuten herstellt, die das moderieren, finde ich. Also man hat dann nachher das Gefühl, man kennt die Leute, man sucht sich ja auch seine Podcasts nach den Leuten aus, die das hosten, finde ich. Ja. Das Thema ist natürlich immer auch wichtig, aber wenn es jetzt ein Thema ist, aber die das Präsentieren sind total, weiß ich nicht, ich kann der Art nicht oder ich mag die Art nicht, wie die reden.
Richtig,
zum Beispiel, dann kann man sich das nicht 2 Stunden geben. Ne?
Absolut, genau.
Und das fand ich so gut daran. Und deswegen habe ich gedacht, och, Freelancertum, gibt es keinen Podcast, der so heißt. Also ich habe mich gewundert, dass es noch nicht den Freelancer-Podcast gibt, weil eigentlich ist das ja ein Thema, was viele interessiert. Klar. Und so richtig zu dem Thema gab es keinen Podcast. Und habe ich gedacht, okay, dann nehmen wir die Marktlücke quasi wahr und habe zu Lukas gesagt, lass mal machen.
Und was hat Lukas gesagt?
Warst du gleich
dabei?
Ja, also ich fand das total coole Idee.
Feuer und Flamme.
Also, okay. Also ich fand es richtig witzig. Man muss dazu sagen, ich glaube, ich war damals sogar noch auf irgendeiner Party oder so. Also ich war ja damals noch Student. Ich habe ja irgendwann mal, dass ich 3 Jahre so sinnlos vor mich hin studiert. mehr gearbeitet als studiert, aber und dann kam ja nicht ganz so, komm, wir machen jetzt einen Podcast. Und ich dachte, okay, gut.
Aber man muss sagen, das ist bei dir einfach eine gute Eigenschaft, dass so chaotisch du in deiner Planung oft bist. Du bist sehr spontan, was Vorhaben angeht. Also wir waren auch, wir hatten in unserer einer unserer ersten Podcast-Folgen mal Timo vom Digitale Nomaden Podcast zu Gast. Oh, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt. Genau, und der kam dann nach der Aufnahme so ganz spontan mit so einer Einladung, dass wir zwei Tage später zu deren, wie ist das, Mastermind Day in Hamburg kommen könnten. Voll gut, weil das war eigentlich gar nicht mal so billig, das Event, und die haben uns einfach eingeladen. Cool. Und Lukas natürlich in München, das war jetzt in Hamburg für mich, ja, natürlich dann sehr der Heimvorteil. Ah, du warst noch in Köln, genau, ja, okay. Aber auch aus Köln und dann irgendwie ganz spontan am nächsten Tag Mietwagen und dann hochgefahren.
Hey,
und, hat aber Spaß. Sowas ist immer cool.
Gute Eigenschaft.
Ja.
Also ich verstehe immer Menschen nicht, die das nicht können. Also ich finde das immer voll langweilig, wenn du jemanden fragst, hey, komm, wir machen jetzt mal heute das und das. Oder ich habe ja dann hier und da auch Event-Einladungen. So, oder, komm, wir gehen jetzt mal da und dahin. Und dann immer so, oh nee, und ich muss ja hier noch Abwaschen machen. Und dann tun die da rum. Und ich sehe halt, also, das ist doch eine Chance. Komm, gib Gas, das macht doch voll Spaß. Ja, aber es ist tatsächlich oft eine schwierige Eigenschaft. Also die Menschen kommen, glaube ich, oft nicht mit so spontanen Sachen. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe es irgendwie nie verstanden.
Also Spontanität ist auf jeden Fall, das muss man, kann man auch üben tatsächlich.
Ja.
Und sollte man auch. Hat nicht jeder.
Ja, ich habe tatsächlich gemerkt, so vor einem Jahr oder einem halben Jahr ist mir klar geworden, Alter, ich bin nicht spontan. Und das merke ich immer, wenn du, Edina, dann irgendwie sagst, ja, keine Ahnung, wir machen jetzt das und das, wir gehen jetzt da und dahin. Und ich sage einfach, nee, kann ich
genau,
nicht.
Genau, der erste Reaktion ist erstmal nein. Nee,
das hättest du früher sagen müssen. Und ich denke mir so, Alter, ich bin doch immer, also das war so ein Attribut, was ich halt mir zugeschrieben habe. Natürlich bin ich spontan. Also ist doch klar, ich bin für alles zu haben, auf, lass uns jetzt mal was machen und so. Also mein ganzes Leben. Und jetzt denke ich mir so, hä? Vielleicht bin ich doch nicht so spontan. Wie dumm, ey.
Ja, aber das kenne ich. Ich finde auch ganz oft, dass man sich überlegt, das würde ich gerne vorher planen und sowas. Ich wäre auch gerne spontaner in vielerlei Hinsicht, aber es ist manchmal echt dann so schwierig, finde ich.
Ja, und als ihr angefangen habt, den Podcast groß zu ziehen oder angefangen habt, wie ging das? Also was habt ihr für Gedanken gemacht? Wo sollte es hingehen? Hattet ihr da ein bestimmtes Konzept gleich im Sinn? Welche Kunden oder was wolltet ihr damit erreichen?
Konzept. Also der Plan war erstmal, neben dem, also der Aspekt, warum der Podcast überhaupt zustande kam, war vor allem, weil ich nach Wegen gesucht habe, wie wir Freelancer erreichen. Mhm. Weil wir natürlich das Produkt Goodlands hatten und irgendwie muss das ja an die Leute kommen und weil wir eben keinen, also als Azubi, Geheimtipp, man verdient nicht so gut. deswegen und ich hatte jetzt auch nicht die super coolen Rücklagen gebildet und dementsprechend war jetzt kein Kapital da, um irgendwie aus eigener Hand da jetzt eine Facebook-Ad-Offensive zu starten und wie das so manch ein Anbieter im Freelancer-Markt aktuell zum Beispiel machte, wo die ganzen Feeds damit voll sind. Nee, wir mussten halt andere Wege finden. Man wird ja dann als Unternehmer sehr kreativ, wenn man eben sich nicht mit allen Optionen sieht, sondern das, wo eben sehr, man muss sehr gut überlegen, was man mit seinem Geld macht, was man hat, und die Idee war dann halt einfach, okay, was können wir machen? Wir haben die Zeit. Wir können Zeit investieren und das ist ja schon mal was, und wir können zu der Anlaufstelle für Freelancer werden, was Content angeht. Also wenn Leute neu starten, die wollen sich informieren, wo können die hin? Und da haben wir gedacht, dass könnten wir so ein bisschen sein und dadurch dann eben auch Leute auf unser Produkt aufmerksam machen. Und dann haben wir den Podcast du hattest noch gefragt, wie wir das gemacht haben, ne?
Ja, genau.
Ich ziehe den Bogen zurück. wir haben uns anfangs schon auch so Leute ausgesucht, die schon bestehende Reichweite in diesen Zielgruppen hatten. Einerseits, weil wir die Leute interessant fanden, andererseits natürlich aber auch, weil diese Leute diese Folgen natürlich auch bei sich teilen und wir dadurch auch ein bisschen Exposure bekommen haben, dass Leute gesehen haben, oh, der war zu Gast bei dem Freelancer-Podcast. Der Podcast ist zum Glück sehr sprechend in dem Fall und die Leute, die das interessiert, sind dann zu uns gekommen und haben das gehört.
Okay, und das hat auch funktioniert?
Ja, aber langsam. Ja, also sowas ist echt ein Prozess, so einen Podcast aufzubauen. man spricht da am Anfang echt eher Monologe, also für sich selbst und vielleicht die Person, die da schneidet oder so, aber sonst hören das nicht so viele Leute, zumindest bei uns. Mhm. Und dann ging das aber langsam, aber sicher so los, dass man merkte so, oh, jetzt sind hier schon mehr, jetzt sind hier wieder 100 mehr und irgendwie lief das, das ist irgendwie komisch, das ist so kein von heute auf morgen, wo man denkt, oh, jetzt funktioniert was, sondern man gewöhnt sich da total dran und dann ist es irgendwann plötzlich so, wie es ist.
Ja.
Also es gibt praktisch keinen Moment, wo man sagt, so, jetzt haben wir die Schallmauer durchbrochen, die kritische Masse erreicht und jetzt geht's vorwärts.
Nee. Bei uns nicht. Also es gibt's bestimmt, ne, wenn du irgendwie, wenn dich irgendein großer Influencer irgendwie erwähnt und dann plötzlich bei Leuten die Zahlen klettern. Aber wir hatten sowas nicht. Also das war eher so ein stetiger Prozess, dass man Hörer gewonnen hat.
Ich fand es immer total beeindruckend, weil ich finde, dass also es kommt nicht so rüber, als dass einem jemand zuhört. Weil also man sitzt ja an sich nur vor einem Laptop, hat eine Audiospur vor sich, hat ein Mikrofon da, hat ein Thema und labert. Und ich fand es immer total spannend, also gerade als Student war, also hier und da war ich dann doch auch so ein bisschen fertig in den Aufnahmen. Also klar, wir haben halt immer früh aufgenommen und die Kneipe hat halt 2 Stunden vorher zugemacht. Dann war es natürlich immer relativ schwierig, da irgendwie sich hinzusetzen. Aber man hat immer so einfach gelabert. Also man hat halt einfach aus den Erfahrungen geredet. Ich habe das auch nie schlimm gesehen, wenn ich meine Meinung geändert habe über die Dauer der Zeit. So, dass ich halt am Anfang mal gesagt habe, ja, man muss es so und so machen. Und dann habe ich halt immer gesagt, so, nee, man muss es so und so machen. War immer ein schöner, stetiger Prozess, aber ich habe ehrlich gesagt nie so wirklich die Connection gehabt, so, ja, okay, da hört mir jemand zu, das war irgendwie nie da. Und dann habe ich wirklich auch vor einem halben Jahr mal auf die Zahlen gesehen und war echt schwer beeindruckend, was du da siehst. So, irgendwie so steht dann so da, so, ja, 5000 Leute hören dir im Monat zu und dann stehst du da.
Und ich hoffe mich besoffen dahin, ja, genau, nach 2 Stunden Schlaf.
Ich sitze da halt und leide gerade 5 Tode. Ja, es ist war schwer beeindruckend, dass das Leuten trotzdem hilft, einfach mal drüber zu reden. Ja. Und ich habe letztens tatsächlich mal auf einem Meetup das Experiment gemacht, weil ich wissen wollte, also dich erkennt ja nie jemand oder auch an der Stimme nicht, weil du bist halt einfach nur so eine Audiospur in dem Handy, womit sie halt gerade den Podcast anhören. Und habe aber einfach mal geschaut, dass ich immer sage, wenn mich jemand fragt, was ich mache, dass ich sage, ich bin Podcaster und den Freelancer-Podcast erwähne. Einfach nur, um zu schauen, kennen die Leute den. Das war schwer beeindruckend. Also jeder auf dieser ganzen Veranstaltung kannte den Freelancer-Podcast. Jeder. Wow. Also vom Namen her,
die man. Warst du auf einer Freelancer-Veranstaltung?
Ja, oder, ne? Fair, ja, klar. Aber,
ja,
aber
zum Glück. Und wie fühlt man sich dann? Schon ein bisschen.
Also ich habe mich irgendwie gefreut. So. Ich fand es irgendwie voll schön, dass das. Aber schön. Also es hat nicht jeder gehört oder so, aber den Freelancer-Podcast als Namen kannten sie schon. Das fand ich irgendwie total beeindruckend. Und ich habe mich halt natürlich gefreut.
Ey, du bist doch der immer besoffen ist im Freelancer-Podcast.
Also tatsächlich, ich mache ja noch einen anderen Podcast nebenbei, wo ich über agiles Arbeiten rede. Und da habe ich letztens mit einem Kunden gesprochen, wo wir halt so, der will halt Beratung haben, möchte halt agil werden, möchte eine Scrum Master Schulung haben. Und der sagt dann irgendwann so während im Gespräch, sag mal, bist du der vom Unboxing Agile Podcast? Ich so, ja, ach wie krass. Und ich meine, den nehmen wir erst seit 6 Folgen auf. Der hat jetzt auch eine höhere Reichweite, weil ich den irgendwie über Xing und so teile. Und der, mit dem ich den mache, der Daniel Reder, der auf Twitter eine recht gute Reichweite hat. Und tatsächlich, letzte Woche habe ich Meetup, also ich veranstalte das Trainer- und Coaches-Meetup Rhein-Main. Und habe ich letzte Woche wieder veranstaltet. Und da kam einer auf mich zu, sagt, ey, du bist der David? Ja. Ja, du warst doch letztens im Freelancer-Podcast zu Gast. Also, okay. Ja, und Scheiß. Cool. Also, der ist tatsächlich auch Freelancer und ja, ich meine, klar, Trainer und Coaches sind halt auch viele Freelancer dabei. Und da habe ich mir auch gedacht, oh ja, hat Spaß gebracht. Denn das kann man jetzt mal an der Stelle erwähnen kurz. Das gehört ja auch zu Schatzi Business, dass wir über unsere Unternehmen sprechen. Ich war bei euch zu Gast im Freelancer-Podcast und habe mich dazu entschieden, weil ich das Medium Podcast auch für einen sehr guten Werbekanal halte, dafür entschieden, dass ich praktisch auch in Werbung investiere und somit läuft jetzt bei euch praktisch, 4 Folgen lang haben wir uns, glaube ich, darauf geeinigt, ein kleiner Werbeblock von euch eingesprochen für Hello Agile.
Ja, da können wir vielleicht auch mal kurz was zu sagen. Das ist nämlich auch ganz neu, so ein neuer Weg bei uns. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir so, vielleicht hat es so gewirkt, vielleicht auch nicht, aber wir sind jetzt nicht irgendwie so die erfahrenen, weiß ich nicht, Influencer, die jetzt sagen, wir machen jetzt hier so, also Micro-Influencing nennt sich das dann, glaube ich, aber dass wir dieses mit Anzeigen verfolgen oder sowas machen, ist sehr, sehr neu für uns.
Das hat man aber auch gemerkt. Also, und das ist jetzt nicht negativ gemeint. Also ich wäre halt auch niemals zu irgendwie so einem großen Podcast gegangen, wo so eine Maschinerie dahinter hängt, wo man dann mit dem Management spricht. Das ist ja auch gar nicht das irgendwie, wo ich Bock drauf habe.
Ja, für uns ist es im Prinzip, warum wir es gemacht haben, wir haben da lange überlegt ob es sinnvoll ist, das zu machen. Also zum einen, weil natürlich ist es ja auch irgendwie ein Werbekanal für Goodlands und für Lukas sollte es auch so ein bisschen, er hatte auch überlegt, ob sich da mehr als Experte vielleicht in Richtung vielleicht Coaching oder solche Sachen zu entwickeln. Was wir gedacht haben ist, wir wollen solche Sachen wie Meetups oder unsere Doku, die wir letztes Jahr gedreht haben, ich weiß nicht, hattet ihr die schon mal gesehen? Das Freelance Germany heißt die, da haben wir so einen 4 Freelancer begleitet über ihren Werdegang so ein bisschen.
YouTube oder was?
Die ist auf YouTube, genau.
Ah,
und die haben wir halt so kostenlos halt für die Szene gedreht. Und solche Projekte wollen wir im Prinzip mit dem Geld finanzieren, dass wir halt über solche Sachen einnehmen. Also wir werden das jetzt nicht irgendwie verwenden, um uns ein großes Eis zu kaufen oder so, sondern
sehr groß.
Genau. Sondern wir nehmen das, um Community-Arbeit zu machen und einfach unsere Arbeit im Podcast ein bisschen zu finanzieren.
Toll. Tolles Projekt.
Ja. Und ich meine, irgendwann wird ja, wenn es soweit kommt, wird ja die Frage auch bei uns irgendwie vor der Tür stehen, machen wir das oder nicht? Und dann entscheidet man sich ja auch, wenn man sich dafür entscheidet, das auch zu vermarkten, dass man da nicht jeden reinnimmt.
Total, also
wir würden jetzt, keine Ahnung, keine Werbung für Aldi Hackfleisch oder so machen. Das will jetzt nicht besser sagen.
Richtig, das sowieso nicht.
Das ist ja schon politisch.
Wir haben uns auch auf die Website geschrieben, ne? Wir machen nichts, was wir nicht... also entweder ethisch vertreten können, das sowieso nicht, aber auch irgendwie, wo wir, wenn wir die Gründer nicht sympathisch finden oder wenn wir das Gefühl haben, das Produkt ist kein Mehrwert für unsere Hörer, dann werden wir das nicht bewerben, weil das ist einfach unglaubwürdig, wenn wir da anfangen, unseren Leuten was anzudrehen, was wir nur machen, weil wir das Geld haben möchten.
Ja.
Okay, also es muss schon
auf
passen.
David, guckst du auf den Stand, Akkustand?
Was ist der Stand? Das können wir auch mal erwähnen. Also die Länge dieses Podcasts wird heute durch meinen Akkustand definiert, weil ich mein Ladegerät im Büro vergessen habe. Aber alles gut, 38%, Leute.
Super, da haben wir doch mal.
Wir haben bei 64% angefangen, jetzt haben wir noch 38%. Also wir können locker hier die Stunde voll machen.
Das wäre auch ein schönes Format für einen Podcast, so dass man mit vollem Akkustand anfängt. Dann endet, wenn er aus.
Cool. Also jetzt haben wir lange über euren Podcast gesprochen. Jetzt sind wir natürlich in unserem Podcast geht es ja auch ums Gründertum und Selbstständigsein. Habt ihr denn irgendwelche Tipps und Tricks, irgendwelche Hacks, irgendwelche low-hanging fruits, wie man ja so schön sagt, zur Hand, wie man, wenn man vor der Entscheidung steht, soll ich Freelancer werden, soll ich nicht Freelancer werden oder ich möchte mich selbstständig machen, die haben den Start oder die Entscheidung so ein bisschen erleichtern. Habt ihr da irgendwas parat?
Ja, Nick, ich glaube, das ist erstmal dein Part.
Okay, ich wollte dir jetzt den Vortritt. Aber ich finde, das ist sehr kontextabhängig. Also es kommt halt drauf an, willst du Gründer werden, möchtest du Freelancer werden, was möchtest du machen und vor allen Dingen, in welcher Intensität willst du es machen? Also wenn du zum Beispiel Freelancer werden möchtest, was ja jetzt so unser Steckenpferd ist an Tipps, dann würde ich es auf keinen Fall so machen, dass ich sage, ich kündige jetzt und werde dann Freelancer, sondern das ist ein Prozess und der fängt auch schon im Angestelltenverhältnis an. Also als erstes würde ich auf alle Netzwerkveranstaltungen gehen, die man so mitnehmen kann, sich da mal so ein erstes Netzwerk aufbauen unter Selbstständigen. Berufliche Netzwerke sind ja dann oft auch eher so, dass man sich unter Angestellten kennt, aber das bringt dir als Selbstständiger wenig, dass man so ein bisschen ein Netzwerk aus anderen Freelancern findet, sei es jetzt auch auf Facebook geht es auch, ne, die Gruppen und sowas, die es alle gibt, aber ich finde erstmal persönlicher Kontakt ist viel wertvoller, vor allen Dingen lokal, weil du dann eben auch Leute hast, wo du dann auch mal hin kannst und dich mit denen austauschen kannst. Dann dieses Netzwerk parallel aufbauen, Rücklagen bilden auf jeden Fall, immer jeden Monat was in die Selbstständigenkasse einzahlen, quasi die eigene, weil die braucht man hundertprozentig, weil Rechnungen, die bezahlt werden, das ist halt als Selbstständiger und das vergessen Angestellte gerne, werden nicht zum Monatsende bezahlt, normalerweise, sondern wenn man zum Beispiel Webentwickler ist, geht ein Projekt mal 2 Monate und auch wenn es Teilzahlungen gibt, ne, dann hat man irgendwie mal vielleicht 2 Monate Projektlauf, dann wird die Rechnung gestellt und dann dauert es aber auch noch ein bisschen, bis die bezahlt ist und dann, ne, die Miete wartet nicht und deswegen, man muss immer selber ein bisschen was auslegen können, weil man kann sich nicht rein vom Cashflow sozusagen dann immer.
Janik, du hattest ja am Anfang erwähnt, du bist nach der Ausbildung gestartet in die Vollselbstständigkeit. Ich glaube, deine Rücklagen waren jetzt nicht sehr ausreichend, oder?
Nein, aber ich lebe auch dann so relativ minimalistisch in allem, was ich mache und deswegen geht das noch. Aber
hättest du es damals anders gemacht? Aus der heutigen Sicht?
Ja, ich kenne dir dieses Lean Startup Buch.
Mhm, kennen wir ja.
Das habe ich komplett umgekehrt gemacht. das war ein bisschen. Wir haben wirklich, wir haben alles gemacht, bevor wir gelauncht sind. Erklärvideo, wir haben uns ins Kleinste die Brand überlegt und so weiter und haben es wirklich alles durchgeplant. Und letztlich sind wir mit so einem Batzen gelauncht und es war einfach viel zu fett, das Ganze. Okay. Und ich hätte heute erstmal eine Facebook-Gruppe gestartet, hätte oder eine Umfrage erstmal vielleicht, einen Funnel, so einen kleinen, dass man so eine E-Mail-Liste oder sowas hat, wo man alle Interessenten, die dieses Produkt überhaupt potenziell interessiert, reinholt, wo man sich direkt austauscht. Das holen wir jetzt so ein bisschen nach. Wir haben jetzt eine Facebook-Gruppe, wo wir mit unseren Nutzern im Austausch stehen. Aber ich hätte viel früher diesen Feedback-Prozess angestoßen, bevor ich überhaupt einen Finger gerührt hätte in der Produktentwicklung.
Okay.
Was da auch hilft, als kleine Ergänzung, wenn man irgendwie eine Geschäftsidee hat oder irgendwie sagen will, okay, ich will erstmal gucken, wie der Markt so reagieren würde, da einfach mal 100 Euro oder 200 Euro in Facebook-Werbung investieren und dann auf eine Seite weiterleiten, die praktisch nur eine Funktion hat, nämlich Informationen und E-Mails holen und dann einfach mal schauen, wie da das Feedback ist.
Eine Landingpage bauen und dann einfach einfach schauen, wie kommt es überhaupt an? Weil manchmal sieht man auch Mehrwert, wo keiner ist, weißt du? Ja. Das ist dann Sachen, die man selber vielleicht gut finden würde, aber die Zielgruppe ist gar nicht so da, wie man glaubt.
Ja. Um da vielleicht mal was zuzusagen, ich finde, also wir reden ja heutzutage irgendwie ganz anders über die ganzen Sachen. Also wir würden ja auch vieles, was wir gemacht haben und so weiter, anders machen. Also auch mit dem Podcast, dann haben wir ja, ich habe ja auch irgendwie ständig irgendwelche anderen Projekte angefangen, weil es irgendwie immer Chancen gab. Ich habe irgendwie mal so eine Kampagne zum 50. Todestag von Josef Pilates über Pilates geleitet, irgendwie so ein Jahr lang.
Oh. Wow.
Weil irgendwie sich alle nicht einigen konnten und ich war irgendwie in der Szene dann drin und dann war das immer witzig. Und es hat auch immer richtig eingeschlagen. Also klar, heutzutage würden wir halt vieles viel cleaner machen und sauberer. Aber ich glaube, es hat mir auch nie wirklich gestört, dass das alles so ein bisschen chaotisch war. Man hat natürlich mega viel gelernt. Und,
definitiv, ja.
Und was man ja nicht vergessen darf, ist, dass wir das ja immer aus Spaß gemacht hatten. Das war immer so, dass der Punkt war, wo die Motivation herkam. Man hat sich halt hingesetzt, man hat jetzt nicht das gemacht, was als nächstes ansteht, sondern man hat halt das gemacht, wo man gerade, also klar, es gab die Phasen, wo man was machen musste, aber man hat meistens das gemacht, wozu man gerade Bock hatte. Man hat irgendwie was hinzugefügt, was total unnötig war. Ich habe irgendwann mal so einen Chatbot mal versucht reinzuintegrieren. Das war total unnötig und viel zu overkill für den ganzen Spaß. Aber es hat natürlich mega Spaß gemacht und so haben wir halt die ganzen Erfahrungen oft gesammelt. Und schauen dann natürlich jetzt auf den Erfahrungsschatz zurück. Ich glaube, so jeden, der so jung anfangen möchte, so gerade im Studium, bietet sich das ja immer super an, weil also im Studium, also man kriegt ja meistens Geld von seinen Eltern oder BAföG oder also man ist meistens nicht ganz finanziell so abhängig, dass man jetzt die 1000 Euro gleich im Anfang im ersten Monat verdient. Richtig. Und sich dann da eher reinzuknien, weil es einem Spaß macht, ist da, glaube ich, der Geheimtipp, weil dann lernt man automatisch alles und schafft es ganz gut, den Absprung zu machen.
Ja, und man lernt halt wesentlich, wesentlich mehr, als man, also das ist so meine Empfindung und meine Erfahrung, wesentlich mehr, wenn man während dem Studium irgendwie einer Idee nachgeht, als wenn man irgendwie kellnert oder irgendwie beim Rewe an der Kasse oder halt so einen Standard-Ständen-Job macht.
Macht ja irgendwie nie
Sinn.
Wenn
man nicht so viel Kohle verdient, aber ja, bringt halt nichts.
Also ich später auch einfach in die Vollen gehen, ne? Also dass man diesen Prozess der Selbstständigkeit schon rauszögert, glaube ich, aber ihn auf Probe, während man noch in der Sicherheit des Angestelltenverhältnisses ist, also Sicherheit in Anführungsstrichen, ist ja auch nicht immer, aber dass man da schon ganz viel ausprobiert und sich an dieses Gefühl ein bisschen gewöhnt, dass man selbstständig ist, indem man auch schon Aufträge macht. Das muss man wichtig mit einem Arbeitgeber absprechen, das ist nicht per se in Ordnung, aber wenn man da die Genehmigung bekommt, dann kann man das nebenbei machen und da kann man sich schon einen Kundenstamm aufbauen. Ja, genau. Und ein Netzwerk aufbauen und auch diese ganze Sache mit den Steuern nebenbei beibringen und dann, wenn es eben auch wirklich mehr Umsätze sind, ist man da schon routinierter drin.
Ja. Ich merke vor allem jetzt momentan, ich habe ja irgendwann mal letztes Jahr entschieden, ich würde gerne mal sehen, ich war ja immer nur selbstständig. Ich habe ja in meinem Leben einmal einen Monat lang in der Allianz Arena, in dieser Fußballarena in München gearbeitet am Kiosk. Und habe dann gesagt, das will ich nicht mehr, das ist ja voll ätzend, ich so 8,50 Euro die Stunde bekommen und die da abgerackert, das fand ich voll scheiße. Und dann war ich ja immer selbstständig. Ich habe letztes Jahr, also ein Kumpel von mir hat mittlerweile sehr große Agentur hier in München gegründet und dann habe ich ihm gesagt, komm, ich wechsle mal zu dir, ich will mal sehen, wie das läuft, das ab. Also wirklich mal so Prozessstrukturen verstehen. Ich habe mir zum Beispiel immer richtig schwer getan zu verstehen, wie viel zahlt man Menschen. Weil, also kannst ja schlecht online einfach nachschauen. Also, das macht halt nie Sinn. Also die eine Seite schreibt halt wohlwollend für dich, schreibt halt, komm, zahl ihm ein bisschen was, der ist glücklich. Die andere schreibt, komm, gib ihm all dein Geld. Hat er nie was gebracht. Und ich merke krass bei meinen ganzen Leuten, dass da einfach ein unterschiedliches Denkvermögen da ist. Also ich stand halt oft als Freelancer abends da, also in der Softwareentwicklung halt irgendwann ein Problem gehabt. Ja gut, dann hatte ich das Problem, ich muss das lösen. Also es kam ja keiner und sagt, hier komm, ja, Lukas, hilf dir mal. Genau. Und meine Juniors, die fragen mich oft so Sachen, so Lukas, geht jetzt nicht, ich krieg's nicht hin. So, dann stehen die, aber das machen sie jetzt schon seit einem Jahr. Also ich hab eigentlich dasselbe Team seit so ziemlich einem Jahr. Die ändern sich da auch gar nicht. Das ist denen auch vollkommen wurscht. Die haben ein Problem, kommen zu mir, fragen mich, ich löse es. Die würden das nicht anders machen. Also die verstehen gar nicht so was. Also die gehen auch nach Hause abends, wenn ich nicht da bin und sie ein Problem haben, dann gehen sie aber nach Hause und sagen mir am nächsten Tag, du, ich hatte das Problem. Ich konnte nicht weiter. Ja.
Okay,
und ich stehe jedes Mal da so, ja, genau so, danke. So, ich habe auch anderes zu tun. Ich merke oft, dass es einfach, also man muss nicht selbstständig werden. Das ist niemandem gesagt, aber es hilft einem total, dieses selbstständige Arbeiten mal auszuprobieren und mal zu machen. Also es muss ja kein Kundenprojekt sein, es kann ja auch einfach so ein Projekt sein, wo man aber sagt, das muss klappen. Das muss dann zum 31. Februar muss das raus. Fairerweise ist der einzige Monat, der keine 31 Tage hat, aber aber also die Message ist, glaube ich, klar, man muss sich mal da reinstürzen einfach mal machen. Dann lernt man
da gibt's ja auch eigene Projekte ist immer gut, ne? Dass man so dieses Gefühl dafür bekommt, da hat man dann nicht mal einen Kunden, der einem im Nacken sitzt, sondern man kann einfach das Gefühl von einem Projekt und einer Planung, wo wir dann ja auch irgendwie bei David zumindest bei deinem Thema sind, ne? Das ganze Planen und Organisieren, dass man da mal so seine Hände dran kriegt und das Gefühl für ein Projekt und deren Strukturen bekommt.
Man muss es ja wirklich nie machen, aber es mal zu sehen, ist, glaube ich, immer mega interessant. Also
ich glaube auch, dass das einen auch wahnsinnig weiterbringt.
Ja, auf jeden Fall.
Auf der anderen Seite zu sein und zu wissen, was empfindet mein Chef?
Genau. Also witzigerweise, die meisten denken ja immer, die Manager, die sind alle, oder die Chefs sind alle immer die Bösen, die kriegen immer alles irgendwie hin. Und,
genau.
Aber also ich habe mal irgendwann letztens irgendwie auch mal jemanden mitgenommen zu so einem Manager-Meeting und gesagt, so, jetzt setz dich mal hier hin und schaust mal zu. Und dann haben wir da halt so 4 Stunden angeschrien und haben da irgendwie rumgekämpft, dass wir alle unsere Ressourcen behalten.
Oh Gott.
Und also es war natürlich harder, also wir haben halt andere Rollen. Dann ist er auch rausgegangen und gesagt, okay, du hast ja auch einen Job hier.
Aha.
So,
ja.
Jetzt verstehe ich das plötzlich. Ist immer schwierig,
sehr gut,
dass die Leute das sehen.
Sag doch mal, wie viel verdient man denn als Freelancer? Weil das ist ja für viele so ein Ansporn, die sagen, okay, ich habe gehört, als Freelancer kriegt man, keine Ahnung, 600 Euro am Tag, ich will jetzt auch Freelancer werden. Aber da gehen natürlich auch die ganzen Abgaben noch ab und ihr habt es ja schon erwähnt, dass man halt auch Rechnungen hat, die man halt vorher nicht hatte. Aber so am Ende des Tages, ist tatsächlich dieses Finanzielle auch ein Anreiz, Freelancer zu werden?
Uff, also ich finde, das ist so eine Frage wie, was verdient man als Angestellter? Also, klar, du kannst es in einem Kontext sehen und sagen, was verdient man als IT-Mensch im Durchschnitt, im Angestelltenverhältnis? Also so ein Durchschnittsstundensatz, ich glaube, von einem IT-Freelancer liegt aktuell irgendwie bei 80, 90 Euro. Zumindest Freelancer Kompass hat das, glaube ich, gerade. Irgendwie so, ja. Also wir hatten zum Beispiel mit Eike, der ist Freelance-Texter und der verdient sehr viel mehr, als man als Texter im Durchschnitt verdient. Ich finde mal, das hängt komplett davon ab, was für Ambitionen du hast und wie gut du dafür sorgst, dass du eben ausgelastet bist und mit deinen Kunden eigentlich auch verhandelst. Also letztlich kannst du auf jeden Fall mehr verdienen als im Angestelltenverhältnis, aber du kannst eben auch viel weniger verdienen. Hängt davon ab, wie viel du bereit bist, an Zeit zu investieren. Ich würde es aber nicht aus diesem Grund machen. Also ich würde der sagt, ich möchte Freelancer werden, weil ich mehr verdienen möchte als jetzt im Angestelltenverhältnis, halte ich für die vollkommen falsche Herangehensweise, weil ich glaube, dass dann lieber mit so einem Impuls wie, ich möchte mehr eigenbestimmt arbeiten, ich möchte mehr Freizeit sogar für mich. Ich finde es immer cool, wenn Leute sagen, ich zum Beispiel auch, wir hatten einige Mütter bei uns im Podcast, die dafür für ihr Kind eben auch gesagt haben, ich werde selbstständig und die bringen halt Freelancertum und dieses Muttersein total gut unter einen Hut.
Mhm. Ja, genau.
Und das ist, finde ich, eine viel bessere Herangehensweise, als zu sagen, ich werde es jetzt aus finanziellen Gründen.
Richtig, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich klinge mich gleich über. Ich fand es super spannend. Du hast es genau richtig gesagt. Ich finde, es ist auch schwer, seinen Wert zu bestimmen. Also bevor man sich die Frage stellt, was verdient man als Freelancer, sollte man sich einfach im Klaren darüber sein, wie definiere ich überhaupt meinen Preis? Mhm. Was muss ich denn alles beachten? Also das ist ja auch, vorher war man vielleicht Angestellter und hat irgendwie was herausgehandelt, hat sich ein paar Tabellen angeguckt, was ist denn so branchenüblich? Aber seinen eigenen Preis, seinen eigenen Wert irgendwie festzuhalten, ist dann doch ein bisschen schwieriger. Und darüber muss man sich Gedanken machen, vor allem wenn man sagt, ja gut, dann verdiene ich vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür habe ich einfach mehr Zeit für meinen Sport, meine Familie oder was auch immer mir wichtig ist. Das müsste man auch mit in diesen Preis abzeichnen.
Ja, also ich glaube, du hattest es auch schon angesprochen, Yannick, das Thema Verhandlung ist halt extrem wichtig. Also gerade wenn man Freelancer ist, ist man ja öfter in der Verhandlungsposition oder Situation, als wenn man angestellt ist. Und damit steht und fällt das Ganze auch. Und wenn man halt selbstbewusst sagt, das ist mein Preis, Punkt, dann kann das, also meine Empfindung jetzt mal nur ins Blaue geredet, so auch mal sowas 30% plus minus ausmachen, ne? Als wenn man einfach nur da saß und sagt, ja, also ich wollte schon XY haben. Und dann, aber wenn es weniger ist, ist auch nicht schlimm so.
Ja, du musst halt vor allen Dingen auch konstant kämpfen um deinen Preis als Freelancer. Mhm. Also gerade am Anfang wirst du, ich hatte jetzt gerade auch wieder eine Diskussion darum, was ein angemessener Preis ist für einen Freelancer. Und leider, wenn Leute und Firmen, und das ist oft so, noch nie mit Freelancern gearbeitet haben, dann kommen da Preise, wo man dann als Freelancer einmal sich kurz zurücknehmen muss, kurz überlegen muss, okay, die wissen das dann wahrscheinlich nicht besser in dem Fall, aber dann werden Angestelltengehälter eben angeboten, also da wird dann halt ein Angestelltengehalt durch Stunden verfügbar im Monat geteilt, also ne, 40 die Woche und so weiter und dann wird ein Stundensatz von 30 Euro oder sowas genannt und dann ist das natürlich, dann musst du halt erstmal erklären, okay, wir haben keine Urlaubstage, keinen Arbeitgeberanteil in den Versicherungen, wir müssen eigene Kosten von Software und Co. selber bezahlen. Diese ganzen Sachen, die da eben noch in diesen Stundensatz mit reingehen. Deswegen
und auch
auf keinen Fall. Ja,
auch andersrum. Erzähl du das mal.
Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich glaube, wir hatten gerade eine Latenz irgendwie.
Nee, ich habe dich einfach unterbrochen. Also, unhöflicherweise.
diese ganzen Sachen, die da noch in diesen Stundensatz reingehen, Krankentage, die man als Freelancer hat, die man ja einberechnen muss. Man hat eine Auslastung, die nicht bei 100% liegt, egal was man sich einreden möchte. Also du kannst nicht 100% deiner Stunden abrechnen. Was gibt Leute, die glauben das, aber das ist Quatsch. Die Versicherungsbeiträge, die man einberechnen muss, die man selber bezahlen muss.
Genau.
Softwarekosten, also all diese Sachen muss man in diese Formel des Stundensatzes mit ein. Deswegen auf keinen Fall hingehen und sich einen Durchschnittsstundensatz nehmen. Das ist nur zur Orientierung gedacht.
Ja, und genau so kann das Unternehmen ja auch für sich argumentieren. Okay, ich habe keine Abgaben für Krankenversicherung und Kram. Ich habe bei meinen normalen Mitarbeitern habe ich Krankheitstage, die muss ich bezahlen, Urlaub, den muss ich bezahlen und das hat man ja bei einem Freelancer alles nicht und allein daher hat man ja schon einen komplett anderen Wert hinten.
Ja, oder die Flexibilität, die du plötzlich gewinnst, wenn du einen Freelancer einsetzt. Also dieser Trend wird ja langfristig vielleicht eher zum projektbasierten Arbeiten hingehen und nicht zum teambasierten. Also dass wir wirklich keine Teams mehr fest haben, sondern dass wir eher sagen, was ist das A-Team für Projekt Y? Und dann halt also Teams zusammenstellen, die eben dafür genau geeignet sind und danach gehen die wieder ihre Wege.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz cool, auch für Arbeitgeber zu sagen, dass man nur dann Ressourcen holt, wenn man sie braucht.
Mhm. Um hier vielleicht auch wieder das schlechte Beispiel zu sein, einfach nur für alle Leute, die da draußen sich Gedanken machen, oh Gott, ich muss so viel berechnen. stand ich vor der Frage, was verlange ich eigentlich schon, ne? Da war ich ja irgendwie so 17,5 oder so. Keine Ahnung, ich habe überhaupt nicht nachgerechnet, es war mir irgendwie alles egal, ich habe gesagt, ich will jetzt arbeiten und will viel Geld verdienen. Dann habe ich mich einfach hingesetzt und gesagt, okay Leute, ich verdiene 60 Euro die Stunde. Da einfach gesagt so. Habe ich, glaube ich, in meinem Leben nie verdient, also ziemlich sicher habe ich...
Das ist auch viel, ne? Für 60,
wie geil, ich habe so Erfahrung gehabt, ich habe einfach gesagt, so, ich verdiene 60 Euro. Bin zum Kunden gegangen, der Kunde hat gesagt, alles klar.
Tatsächlich hat das nichts mit dem Alter zu tun. Ich habe nämlich das Gleiche gemacht, als ich mich mit 31 oder 30 selbstständig gemacht habe.
Ja.
Habe ich auch einfach irgendeinen Betrag gesagt und das habe ich tatsächlich meine ganze Freelancer-Laufbahn durchgängig gemacht. Ich habe mir nie, warum auch immer, habe mir nie irgendwie gesagt, so, das ist mein Preis, sondern immer, wenn ich in dem Gespräch saß, habe ich dann spontan entschieden, okay, das für dich, das ist der Tagessatz, weil ich das halt auch immer abhängig mache von der Unternehmensgröße, von der Branche und sowas, weil wenn, keine Ahnung, du bei Procter & Gamble oder sowas sitzt, kannst du natürlich einen anderen Tagessatz nehmen, als wenn du in irgendeinem Drei-Mann-Startup irgendwie sitzt. Ne?
Ja, witzig. Okay. Aber manchmal macht man halt auch was aus das Richtige, aber aus den falschen Gründen. Also man liegt zwar richtig mit seinem Stundensatz in dem Fall vielleicht, aber halt aus den völlig falschen Gründen, wenn man das irgendwo mal aufgeschnappt hat, aber es ist gar nicht personalisiert so. Ne? Und das ist halt bei vielen Freelancern, die laufen mit einem Stundensatz rum, den sie halt irgendwann mal gehört haben, nie mal auf ihre Bedürfnisse, weil ich finde, manchmal muss man das gar nicht so sehen, dass man irgendwie, was will ich verdienen, sondern was muss ich verdienen? Was sind meine Lebensumstände? Ja. Was muss eigentlich am Ende des Monats auf meinem Konto sein, damit alles klappt?
Aber selbst das ist doch irgendwie eine Milchmädchenrechnung, weil du ja nie weißt, bist du jetzt ausgelastet, bist du nicht ausgelastet? Also alle Rechnungen, die man anstellt, beruhen ja auf irgendeiner Annahme. Und wenn die Annahme nicht eintritt, dann
Das ist die Variable in der Selbstständigkeit dann, ne? Die Auslastung. Und ob du bezahlt wird, ist leider auch noch, leider immer noch, auch noch eine Variable. Aber ja, du kannst natürlich viel machen, um das zu minimieren, das Risiko. Und die Kundenakquise kannst du auch weitestgehend so optimieren, dass du häufig ausgelastet bist. Aber was die Leute dann auch noch vergessen, in der effektiven Arbeitszeit Dinge wie Buchhaltung, Projektmanagement und sowas zu berücksichtigen, weil das ist, selbst wenn du ausgelastet bist, musst du trotzdem machen.
Genau. Oder das gibst du aus der Hand und dann hast du wieder Kosten.
Ja, genau.
Genau, oder das.
Aber dazu ganz nochmal abschließend, habt ihr denn einen fixen Stundensatz oder Tagessatz oder ist es bei euch auch so, dass ihr das von Kunde zu Kunde unterschiedlich berechnet oder anbietet?
Also ich habe einen festen, aber es gibt Kunden, wo ich einen Rabatt gewähre darauf, weil ich weiß, dass die Zusammenarbeit gut wird oder weil ich denen einfach, also für mich schmälert, es gibt Dinge, die den Preis für mich schmälern und da gehe ich dann runter, aber ansonsten nehme ich den gleichen für die gleiche Tätigkeit, weil ich finde, eine Stunde kostet eine Stunde und es ist egal, was ich in dieser Stunde mache.
Ich habe tatsächlich irgendwie, ich habe irgendwie einen festen, den ich irgendwie immer sage, ich ignoriere ihn halt immer konsequent im Angebot. Aber was ich gemacht habe, ist mittlerweile in Tagen zu denken. Das ist ein Unterschied, den ich mittlerweile angenommen habe, ist also bei den in Softwareprojekten und so weiter und so fort. Du kriegst es niemals stundengenau geschätzt, das funktioniert nicht. Aber tagesgenau funktioniert relativ gut. Und das ist das Einzige, was ich mal irgendwann geändert habe, tatsächlich. Und ich habe mal irgendwann meinen Stundenlohn erhöht, als ich gesehen habe, dass Janik mehr verdient als ich.
60.
Ja, nee, also Janik hat so 65 eingetragen bei Goodlands und ich hatte so 60. Dann stand ich mir so da, okay, nee, jetzt muss ich 70 machen.
So 70 erhöhen. Ja, aber das musst du auch, ne? Also das ist, also vielleicht habe ich die Frage eben falsch verstanden. Der bleibt nicht immer gleich, der wird schon mehr auf Dauer, weil es einfach so viele Faktoren gibt, die dafür sorgen, dass man man bleibt ja nicht stehen, entwickelt sich ja, kriegt auch mehr Wissen und Inflation und sowas kannst du dann auch noch irgendwie als Faktor sehen. Auf jeden Fall wird ja eh alles teurer, von daher musst du ja auch langfristig deinen Stundensatz erhöhen, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben.
Absolut. Ich habe letztes Jahr gestartet mit meiner Selbstständigkeit und habe dann aber, weil ich gar keine Erfahrung hatte, sondern nur eine Idee in meinem Kopf, ich bin Hochzeitsplanerin und Traurednerin und habe die Saison irgendwie gestartet, habe Kunden auf einer Messe akquiriert. Und dann hieß es, okay, was kostest du? Und ich hatte vorher mir noch nie Gedanken gemacht, was koste ich? Ich habe auch noch nie einen Job angenommen mit, okay, dieses Gehalt will ich haben, sondern ich war irgendwie immer zufrieden, kam immer über die Runden, war alles cool. Und dann ging es darum, ja, bestimme selbst deinen Wert. Und das war super anstrengend, weil ich auch so viele Faktoren einfach nicht bedacht habe. Ja, Krankenkasse und wir haben ja auch ein Büro, die Büromiete und. Und ja, dann habe ich aber gemerkt, ich habe jetzt die erste Saison durch und habe gemerkt, mit diesem Preis komme ich einfach nicht weiter. Also der ist nicht angemessen und ich traue mich jetzt auch für die nächste Saison, habe ich auch schon einen Preis erhöht und die Leute nehmen es an. Aber ich bin auch super selbstbewusst dabei, weil ich so viel gelernt habe und ich habe das Gefühl, nichts Falsches zu tun. Im Gegenteil, ich habe es mir verdient, teurer zu sein.
Ja. Auch so ein Ding, ne? Dass die Leute sich gar nicht trauen, ihre Preise zu erhöhen, weil sie Angst haben. Richtig. Und das ist dann auch wieder so der klassische Punkt, wo, okay, warum hast du eigentlich Angst, deinen Stundensatz zu erhöhen? Liegt es daran, dass du von einem Kunden abhängig bist? Dann hast du schon einen Fehler gemacht, weil du bist abhängig von einem Kunden. Oder glaubst du, dass deine Kunden das nicht gut aufnehmen? Dann hast du dir vielleicht generell auch falsche Kunden ausgesucht, mit denen du zusammenarbeiten willst. Ist natürlich einfach gesagt, weil am Anfang nimmst du fast alles, was du kriegen kannst, damit du überhaupt was hast. Aber ich glaube, dass halt Kunden, wo du schon von vornherein weißt, dass das Probleme geben wird, wenn du da jetzt irgendwie 5 Euro oder 10 Euro teurer wirst, die Stunde. Wenn die sich dann querstellen, dann stimmt da, finde ich, oft was nicht. Außer du bist schon so irgendwie total hoch im Stundensatz und das ist schon irgendwie eine Schmerzgrenze und dann gehst du nochmal hoch.
Ja, genau, absolut. Und das waren aber Fragen, das muss ich irgendwie auch lernen, genau so zu denken. Das, wenn man anfängt, dann ist es tatsächlich, man hat viele Bücher gelesen, man hat ein theoretisches Wissen und ja, dann stehst du da,
Fachwissen, noch kein, genau. Kein Wissen zum Thema, ja. Wie bin ich denn eigentlich, wie ist mein Wert und wie ist mein Preis und so.
Ja, deswegen finde ich es einfach klasse, dass ihr so jung seid und schon so jung damit aufgewachsen seid, mit dieser ganzen Thematik und einfach, ja, als Anfang 20-Jährige so absolut souverän rüberkommt. Und das wäre auch meine Frage, nochmal zwischendurch. Ja. Wie werdet ihr denn eigentlich so wahrgenommen? Jetzt seid ihr ganz jung gestartet, habt einen Podcast mit super Leuten, die ihr mit ins Boot geholt habt. Erfahrene Leute, wie haben die euch denn wahrgenommen? Ihr Freelancer mit Anfang 20. Eher belächelt oder, ja.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lukas. Du bist ja noch in Bereichen unterwegs, so Manager-mäßig und so. Da ist es vielleicht noch krasser, dass da dann eher Vorurteile herrschen. Erzähl du vielleicht mal zuerst.
Ich finde es immer schwierig. Also ich werde ja selten, also ich gebe ja auch ganz bewusst nicht mein Alter an. Also es ist ja zum Beispiel, also nur mal so, man kann aus dem Internet Informationen löschen. Das geht. Weil also oh, mein Geburtstag geht. Ist halt im Internet nicht bekannt. Ich habe mich da immer mal dran
gesetzt. Wirklich cool. Bewusst aus diesem Grund?
Aus allem rausgelöscht. Also es gibt wirklich keine einzige Seite mehr. Es gibt auf Facebook noch ganz unten einen Post, den ich habe schon irgendwann keinen Bock mehr gehabt zu scrollen und zu löschen, aber es gibt genau auf Facebook
noch. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, Luca, wann er Geburtstag hat.
Lukas, du hast so Glück, dass unser Podcast noch nicht viele Zuhörer hat, weil dein Alter wird dann für immer.
Nee, also es ist auch in Ordnung. Also ich mag es auch gerne, das mal zu sagen. So, ich schäme mich auch nicht für mein Alter oder habe da irgendwie ein Problem mit. Nee, aber ich merke natürlich schon, dass Kunden sich, also gerade eben, wenn ich als Manager, ich mache halt in der Agentur halt auch oft auch was mit dem Vertrieb und wir haben jetzt auch nicht so ganz so kleine Kunden, also dann trifft man sich halt auch mit so einem großen Manager halt von der Hypo-Vereinsbank zum Beispiel mal und natürlich ist es am Anfang immer so ein Schlucken für die, aber das Schöne ist, ich trete dann ganz anders auf, ich habe ja mittlerweile mega viel Erfahrung, ich kann denen sehr viel Fachwissen sagen, man lernt ja mega viel und dann ist es relativ schnell weg, also das ist so die ersten 2 Sekunden, so, wer bist du jetzt? Und ja, ich bin halt der Ansprechpartner und dann so, okay. Und dann ist aber schon noch wieder vorbei. Dann wissen sie, okay,
passt. Okay.
Also irgendwie, ich habe immer eher das Gefühl, dass das die Leute eher gut aufnehmen, dass man dann noch so jung ist, weil man natürlich irgendwie so ganz frischen Wind mal so reinbringt. Also ich merke das oft, wenn ich halt in irgendwelchen Meetings mit drin sitze, wo dann halt, keine Ahnung, halt die anderen 5 Manager halt alle schön nach Plan 40 geworden und dann Manager drin sitzen und dann diskutieren sie über irgendein Produkt und dann sage ich halt immer so, ja, aber Leute, wieso machen wir es nicht so und so und warum ist es überhaupt so wichtig? Und dann alle so, ja, stimmt dann nicht.
Ja.
Also ich komme damit ziemlich gut klar, aber man muss halt sehr selbstbewusst bewusst auftreten. Das war auch definitiv nicht immer so und ist ein Prozess so. Mhm.
Ja, also ich glaube, dass das tatsächlich auch der ausschlaggebende Faktor ist. Wie trittst du auf? Mhm. Und trittst du so auf, dass die Leute sich fragen, wie alt ist der eigentlich? Oder trittst du so auf, dass die Leute sich das gar nicht fragen?
Genau.
Weil deine Kompetenz im Vordergrund steht.
Mhm. Genau, das ist das Geheimnis, tatsächlich.
Super.
Ich habe so das Gefühl, ich habe das Gefühl, die Branche, in der ich unterwegs bin, so dieses Gründer-, Startup-, Freelancer-Bereich, das ist recht dankbar, was das angeht, weil, ich bin da auch nicht der Jüngste sozusagen in dem Dings. Von daher gibt es da auch, irgendwelche 16-Jährigen, die da jetzt irgendwie ihre App für 1 Million weggehauen haben oder so. Also von daher ist das schon mehr Normalität geworden. Genau, ich bin eigentlich schon einer der Älteren. Aber genau da ist es eigentlich immer ganz dankbar, aber es gibt natürlich immer so Begegnungen, wo du dann merkst, da möchte dir jemand halt nur auf Basis seines Alters was erzählen, wo ich mir dann denke, okay, lass doch deine Erfahrungen für dich sprechen, aber nicht dein Alter. Dein Alter sagt gar nichts aus. Du kannst auch 50 Jahre deines Lebens in der Kiste sitzen und nichts machen und dann rauskommen und sagen, ich bin 50 Jahre und weiß mehr als du. Also das finde ich immer so, wer hat sich wie lange mit was auseinandergesetzt und was hat er in der Zeit geleistet? Und das, finde ich, sollte sprechen. Und das ist leider, also in städtischen Bereichen ist es immer was anderes, aber so auf dem Land eher in die Provinz und sowas, das ist dann schon eher das Denken immer noch, okay, Alter geht vor. Die Jüngeren sollen den Mund halten, wenn die Älteren sprechen und so. Das ist, kriegst du immer mal mit. Ich merke es auch manchmal so in unserer Facebook-Gruppe, dass ich das Gefühl habe, dass da Leute sich doch Sachen rausnehmen, Wir sind da jetzt auch inzwischen schon so 4000 Leute, glaube ich, deswegen ist es...
Ja, ich bin heute beigetreten. 4000
super. Ich muss da nochmal einen Post machen, glaube ich, für 4000 Leute.
Aber, also es ist tatsächlich, also ich merke das selber. Ich meine, ich bin 34 und selbst wenn ich in größeren Unternehmen bin und da sind halt sehr autoritäre Führungskräfte, da merke ich auch, wie ich eingeschüchtert werde und wie dann irgendwie das Selbstbewusstsein geschmälert wird. Aber das ist eigentlich genau das Falsche, weil die sind ja eigentlich alle gleich. Also keiner wird mir irgendwie was tun, halt auch euch nicht. Also ne, da muss man einfach drüber stehen. Ne? Du bist da, um genau ein Fach irgendwie abzudecken und auch wenn der in 10 anderen Fächern Experte ist, aber dafür bist du der Experte. Und da gibt es keinen Grund, sich irgendwie kleiner zu fühlen, als man ist.
Nee, es soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als wenn wir jetzt hier so über den Dingen stehen und so unser, das Mindset quasi richtig sitzt und wir genau wissen, wie, also ich habe auch ganz oft dieses, ertappe mich dabei, dass ich das Gefühl habe, so uff, du bist jetzt hier so als 22-Jähriger unter Leuten, die müssten ja eigentlich viel und so. Man hat dann doch schon Respekt und denkt sich so, ich lass mal lieber, aber ich finde, oft hat man auch einfach in gewissen Bereichen, natürlich, es gibt immer andere Bereiche, aber in gewissen Bereichen einfach mehr oder kann mehr an den Tisch bringen als ein anderer Mensch. Und ich finde, man muss halt wissen, wo man sich zurücknimmt, in welchen Bereichen, wo ich dann auch andere Leute, ich bin immer so auch in Gesprächsrunden, ich bin recht ruhig, wenn ich nichts zu sagen habe zu einem Thema.
Ja,
und
ja.
Entsprechend sage ich aber auch was, wenn ich der Meinung bin, über etwas Bescheid zu wissen. Und so würde ich es auch cool finden, wenn das andere mehr halten würden, weil es gibt halt viele Leute, die viel reden, egal um welches Thema es geht und meistens merkt man dann relativ schnell, dass sie gar keine Ahnung haben.
Die sogenannten Blendgranaten.
Ja, das ist ein schöner Name. Ja. Blendgranaten, ja, aber das passt. Ja. Okay. Und das ist halt, klar, man kriegt, also wie gesagt, in der Facebook-Gruppe, dass sich Leute da was rausnehmen und dann irgendwie ziemlich frech werden da teilweise, wo man sich dann denkt, okay, ist das jetzt zu allen so? Oder hast du jetzt einfach kurz aufs Profil geguckt und gedacht so, ach, der ist ja noch voll jung. Aber da muss man dann drüber stehen. Ja, da muss man,
genau. Was vielleicht schwieriger ist, damit habe ich mir zumindest schwerer getan, ist mein Alter quasi noch so war, also wenn ich halt Freunde habe, die sind ja alle genauso alt wie ich, aber die machen halt einen anderen Weg, sie machen halt
ja, klar.
Und jetzt irgendwann ist man steht dann nur unter Strom teilweise, wenn man nur schuftet und so weiter und so fort, man fühlt sich dann irgendwann oft so ein bisschen, also so man sitzt so auf einer Party und denkt sich, okay, das ist mir jetzt irgendwie gerade zu wohl. Ich gehe jetzt, also das ist eigentlich deutlich schwieriger oder also generell eben deutlich schwieriger tatsächlich, wenn man so plötzlich anfängt, so mitten im Leben zu stehen, so aber also früh noch mitzuhalten oder auf dem Boden zu bleiben, so wo die anderen sind, so also diesen Unterschied einfach auszugleichen, das tat ich mir mega schwer.
Ja, voll. Ja, das kann man sich gut vorstellen.
Da hätte ich auch nochmal eine Frage und zwar, dieser Podcast bei uns heißt ja Schatzi-Business, wir quatschen auch über unsere Businesses, über Unternehmertum, aber es geht auch um Schatzis. Ihr zwei seid ja jetzt auch Partner-Schatzis, aber wie sieht es denn eigentlich bei euch mit...
Das wird auch lustig, wenn wir die Folge teilen. Wir waren übrigens im Schatzi-Business-Podcast.
Gerüchteküche.
Mit euren Schatzis. Ich meine, ihr seid ziemlich jung und du hast es ja gesagt, ihr seid eurem Alter ja auch voraus und seid voll die Unternehmer, habt richtig viel und auf die Beine gestellt. Wie leidet das Privatleben? Oder vielleicht leidet es ja gar nicht.
Ich glaube, Lukas, du kannst mehr sagen, du bist in festen Händen.
Ja, und das ist... total schwierig, finde ich. Also, es gibt immer so kleine Beispiele, die nenne ich immer sehr gerne. Ich sehe es immer so ein bisschen meine Aufgabe, mich da auch so ein bisschen anzupassen. Ich tue mir mega schwer damit, gerade so zwischen beruflichen und privaten zu trennen. Also ich komme teilweise auf der Arbeit und dieses Umswitchen geht immer nicht so. Ich bin dann immer so unter Strom, muss irgendwie immer noch was machen. Ich koche dann zum Beispiel gerne was und schmeiße jeden aus der Küche raus. Einfach, um nochmal irgendwie runterzukommen. Aber es gibt halt so Herangehensweisenunterschiede und ich habe da immer mega wenig Geduld. Ich will immer, dass alle da einfach schnell die richtigen Entscheidungen treffen und das machen. Und das ist natürlich unfair.
Ja.
Und also das ist zum Beispiel das typische Beispiel, Date, Candlelight-Dinner abends, Kerze anzünden. War ein Thema. Ich war nämlich bei meiner Freundin und dann hat sie gesagt, ja, ich darf in meiner Wohnung keine Kerzen anzünden. Wahrscheinlich ist sie da so, hey, wie, du darfst nicht? Das ist ja schon mal nicht legitim, sowas zu sagen. So, das kann dir keiner verbieten, eine Kerze anzuzünden. Und sie so, ja, die Hausverwaltung hat gesagt, das darf nicht.
Oh nein, oh nein.
Und das ist ja auch eine vollkommen faire Aussage, aber ich stand halt da, so viel süß verarschen. Das ist halt nicht möglich. Und das ist halt immer wieder schwierig, weil also das ist halt so, wir müssen da und da hin und dann weiß ich halt sofort, okay, wir fahren jetzt mit dem und dem Auto oder das können wir jetzt machen. Und du hast immer so ein bisschen das Gefühl, dass du halt irgendwie, also jede Diskussion ist irgendwie so mega lang, weil, also sie hat das, die Erfahrung teilweise, also du hast halt eine höhere Erwartungshaltung von deinen Menschen, die um dich rum sind. Und das auszuschalten in der Partnerschaft, damit tue ich mir zumindest total schwer. Ja.
Aber ist es nicht allgemein so, dass Leute oft ihren Beruf ins Privatleben schleppen? Also dass Anwälte zum Beispiel oft auch Privatanwälte sind oder Polizisten.
Also ja, voll, also ich hatte ganz viele Beziehungen, wo halt am Feierabend oder abends dann irgendwie über die Probleme auf der Arbeit gesprochen wurde. Und so ist es ja bei Selbstständigen dann praktisch auch. Okay, die arbeiten vielleicht mehr oder trennen das nicht wirklich Arbeitszeit von Privatzeit, aber trotzdem hat man die gleichen Themen, über die man spricht, ob man jetzt von seinem festangestellten Ding redet oder ob man von seiner Selbstständigkeit redet.
Ja, also ich meine, dieses, dass man erzählt, was man so gemacht hat und so, das ist ja,
schön,
vollkommen normal.
Ja, genau. Braucht man wahrscheinlich auch. Aber ich glaube,
diese Art und Weise, wie man im Beruflichen ist, also keine Ahnung, im Polizismus immer sehr resolut auftreten und sich gewiss, ne, zum Beispiel, dass man, dass viele das auch in ihr Privatleben dann tragen und sich, das ist, glaube ich, schwierig. Also wenn Leute, das wäre vielleicht auch so ein, wenn ihr jetzt im Podcast über diese Themen sprecht, was man irgendwie so als Tipp mitgeben kann, wahrscheinlich, dass Leute da mehr Beruf und Privat trennen, wenn es darum geht. Ich finde so, als Selbstständiger, wenn man so Beruf und Privat so sehr trennen muss, dann ist es immer ein Zeichen dafür vielleicht, dass das Berufliche nicht so kompatibel ist mit dem Privatleben.
Ja, Privaten. Das ist total.
Das ist dann schade, finde ich, weil dann ist man vielleicht noch nicht so in seiner Berufung auch angekommen, dass man privat wirklich, das ist für mich immer ein Ding. So, ich mache nichts, was ich nicht privat auch machen würde, weil ich da Bock drauf habe.
Cool, coole Einstellung.
Das ist aber auch total, so, alle, die jetzt zuhören und so irgendwie in Angestellten denken so, ey, was labert der für eine Scheiße, ich muss mein Geld nach Hause bringen, ich muss so drei Kinder ernähren und
absolute
so.
Absolute Freiheit, also es ist wirklich, ich finde, dass, wenn das Ziel von uns allen, also wenn man sich wenigstens diese Vision oder dieses Ziel so vorsetzt und versucht, immer möglichst dran zu kommen, dann ist es doch einfach mega gut.
Das ist ja, was so diese Generation, weiß ich nicht, wie die jetzt heißt, Y, ja. X, keine Ahnung, das ist ja so ein bisschen, was das Credo davon ist, dass sich viele, ja, die gehen dann reisen, das wird dann auch oft belächelt, ne, die gehen dann irgendwie ein Jahr nach Australien oder so.
Genau,
ja. Aber letztlich ist es ja schon von der Einstellung her nichts Schlechtes, dass absolut Leute nicht, sich mehr damit auseinandersetzen wollen, was sie so eigentlich sind, was sie ausmacht und was sie eigentlich, wo sie eigentlich hinwollen, weil lieber jetzt intensiv, als dann irgendwie halt mit Mitte 50 merken, richtig, so uff, das war jetzt irgendwie nicht so das Richtige.
Ja.
Und das, aber da driften wir jetzt auch sehr in die Weiten. privat. Aber allgemein, dass man das unter einen Hut bekommt und nicht zu sehr wahrscheinlich diese, also wenn jetzt Lukas die ganze Zeit managt und nach Hause kommt und irgendwie seine Freundin micromanaged so. das ist wahrscheinlich dann was man vermeiden will.
Lukas, ist deine Freundin auch selbstständig oder Freelancerin?
Ja, da genau, da sehe ich glaube ich so ein Business. Nein, sie macht jetzt gerade eine Ausbildung zur Facharztangestellten und will halt Medizin studieren. In München halt immer so ein bisschen schwierig. Und daher kommt eben die Differenz so aus unseren unterschiedlichen Leben. Genau, so, ich hatte jeden Tag in irgendwie 1000 Meetings. Ja. Und sie lernt halt gerade erst noch, wie das alles überhaupt so funktioniert.
Ja.
Genau. Das merkst du natürlich schon.
Aber das hast du, glaube ich, in jeder Lebensphase. Ja. Immer wenn der eine studiert, der andere arbeitet oder so. Okay, lasst uns nochmal zusammenfassen. Also wir haben gesprochen über euren Podcast, über Goodlands, dein Unternehmen, Yannick. Wir haben über euch gesprochen, warum ihr Freelancer seid. Und ich habe noch 7%.
Auch voll ungewohnt, muss man sagen. Ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, euch Fragen zu stellen und merke dann so, wir wissen ja das.
Wirklich stimmt.
Ja, und ich habe hier so viele Fragen und ihr seid so spannend, so unterhaltsam, aber die 7%, die also drängen.
Ich glaube,
müssen wir mal ein paar zwei machen.
Genau, weil haben wir noch eine Kategorie, die wir eigentlich mit allen Gästen machen und die Kategorie heißt 5 Vaterhakten.
Oh, nice.
5 Vaterhakten über euch und da würden wir euch einfach noch ein paar Fragen stellen. Aber wir sind tatsächlich schon weit über eine Stunde, haben nur noch 7%. Von daher ist es ein guter Anlass, zu sagen, wir verschieben das auf eine zweite Folge.
Hättet ihr Lust?
Total.
Nochmal zu kommen.
Immer, es ist voll spannend, woanders zu sitzen und mal zu labern. Einfach nur, es ist total Spaß.
Man kann ja auch so mal so ein Podcast-Takeover machen oder sowas.
Ja, schon.
Okay. Genau. Ja.
Und Jungs, das war super spannend mit euch. Vielen Dank. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen mehr über euch gelernt, erfahren und bleibe auf jeden Fall jetzt den Podcast treu erhalten und habe so viele Folgen nachzuholen. Ich hab mir wirklich Inspiration geholt und habe den Vormittag damit verbracht, euch zu stalken.
Schön. Und das vielen Dank euch für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Und dann, wie gesagt, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns drauf. Schön, dass ihr da wart.
Ja. Danke. Vielen Dank. Servus.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.